Wir befassen uns heute mit dem Aber Gottes. Das Aber Gottes, das uns Menschen immer wieder so entgegentreten kann. Und dieses Aber Gottes, mit dem wir uns beschäftigen, soll dazu führen, dass wir lernen, in dieses Aber mit einzustimmen. Weil wir nicht zuerst uns vertrauen, sondern zuerst Gott vertrauen und darauf vertrauen, dass wenn er Aber sagt, dass es einen guten Grund hat. Ein Prediger hat vor ein paar Jahren mal gesagt, das habe ich so aufgenommen, er hat vom Aberglauben geredet. Und nicht in dem Sinn, dass es darum geht, einem großen Irrtum zu verfallen oder abergläubisch zu sein, wie wir das eigentlich also mit Aberglauben heute auch kennen, sondern heute befassen wir uns mit dem Aber-Glaube. Der Glaube, der trotz menschlichen Überlegungen das göttliche Aber zulässt. Und so ein göttliches Aber, was dahinter steckt, da kommen wir jetzt mehr und mehr darauf, so ein göttliches Aber entdecken wir bei Naaman. Naaman war ein Mann aus dem Alten Testament. Er war ein Aramäer, er kam von der Region Syrien, also war ein Syrer und lebte ungefähr 850 Jahre vor Jesus. Er war der Heerführer, der oberste Befehlshaber der syrischen Armee. Also er war sehr angesehen, sehr einflussreich, sehr bekannt. Und die syrische Armee überfiel immer wieder zu dieser Zeit, überfiel sie immer wieder Israel. Und auf einem ihrer Streifzüge nahmen sie ein kleines Mädchen mit. Und dieses kleine Mädchen musste dann für die Frau von Naaman arbeiten. Und nun passiert es, dass dieser Naaman, der Heeresoberste, krank wird. Er ist an Aussatz erkrankt. Und in 2. Könige Kapitel 5 im Alten Testament können wir die ganze Geschichte nachlesen. Und wahrscheinlich klingt bei vielen von euch an, was da alles geschieht. Wir möchten jetzt einfach in einigen Aussagen durch diese Geschichte von Naaman hindurchgehen. Und ich habe da einige Aussagen mitgenommen, die dann verschiedene Personen in diesem Bericht aus 2. Könige 5 sagen. Also das junge Mädchen, das da im Haus vom Naaman arbeitete, lebte, sah das. Naaman krank wurde und sie sagte zu ihrer Herrin, zur Frau von Naaman, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Diese Aussage von diesem kleinen Mädchen ist bemerkenswert, denn sie kommt von jemandem, der seine Heimat verloren hat, der wahrscheinlich auch seine Familie oder einen Teil ihrer Familie verloren hat. Doch das junge Mädchen weiß, dass es in ihrer Heimat einen Propheten, einen Mann Gottes gibt, der helfen könnte. Und dieser Prophet war Elisa. Elisa war der Nachfolger von Elia. Und ich finde diesen Teil der Bibel so spannend. Elisa hat eine Vollmacht von Gott bekommen, um Wunder zu tun. Rund um diesen Bericht von Naaman können wir lesen, was Elisa und Elia davor alles gemacht hatten. Und es ist überwältigend, was Gott durch Elisa alles getan hat. Elisa war bekannt. Man wusste, hey, der ist ein Mann Gottes, der tut im Namen von Gott Wunder. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, spricht durch diesen Elisa. Und genau zu diesem Elisa wollte nun Naaman gehen. Er ging zu seinem König, dem aramäischen König, und er holte eine Erlaubnis dafür, ein Sendschreiben, das er mitnehmen konnte nach Israel. Und so kam er nach Israel, zum König von Israel, trat vor ihn hin, Naaman ging zu diesem König von Israel und gab ihm das Schreiben vom König von Aram. Und in diesem Schreiben steht, der König von Aram bittet, den König von Israel, ich bitte dich, meinen Diener Naaman freundlich aufzunehmen und von seinem Aussatz zu heilen. Musst dir mal vorstellen, du erhältst so einen Brief. Mich würde das sprachlos dalassen. Und ich habe auch Verständnis für die Reaktion, ein bisschen Verständnis für die Reaktion vom König von Israel. Der König von Israel zerriss seine Kleider als Zeichen der Verzweiflung und sagte, ich bin doch nicht Gott. Ich bin doch nicht Gott. Und dann sagt er auch noch, da sieht doch jeder, er, also der König von Aram, sucht nur einen Vorwand, um Krieg anzufangen. Der sucht doch nur irgendeinen Punkt, damit er mit seinem Heer wieder kommen kann und Israel ausplündern kann. Was aber in dieser Aussage steckt, sind zwei Sachen. Der König von Israel weiß, dass er nicht Gott ist, und das ist schon mal gut. Das Zweite ist, er schaut aber trotzdem nur auf sich selbst und auf seinen Umstand. Und er rechnet nicht damit, dass Gott eingreifen kann. Elisa bekommt Wind von der Sache, dass da Naaman, dieser Heeresoberst, beim König von Israel war und, oder ist, und er lässt dem König von Israel mitteilen, schick doch Naaman zu mir. Dann wird Naaman erfahren, dass hier in Israel ein Prophet Gottes wirkt. Und so kommt Naaman mit seinem ganzen Koloss, mit seinen Wagen und Rossen zu Elisa und hat vor seiner Haustüre gestoppt. Mit seiner ganzen Begleitung. Und die Erwartungen an Elisa, die waren enorm, die waren gewaltig. Naaman, der Heeresoberste einer großen und starken Armee, dieser Naaman wollte jetzt eine persönliche Heilungszeremonie von einem echten Prophet. Ein echtes Spektakel sollte sich jetzt da vollziehen. Und was macht Elisa? Wir wissen es wahrscheinlich. Elisa denkt nicht mal daran, hinauszugehen zu Naaman. Er sendet einfach einen Boten zu Naaman hinaus und lässt ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich 7-mal darin unter. Dann bist du von deinem Aussatz geheilt. In diesem Moment holt Gott Naaman von seinem hohen Ross herab. Zwischen den Zeilen könnten wir schon fast lesen, dass Gott Naaman vor die Entscheidung stellt, mein Wille oder dein Wille? Wenn du geheilt werden willst, dann machen wir es auf meine Art, nicht auf deine. Und wir merken, dass diese Situation für Naaman unerträglich war. Und das zeigt sich auch an seiner Reaktion. Naaman sagte, ich hatte gedacht, gesagt, er, also Elisa, würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen. Und dann würde er den Herrn, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand über die kranke Stelle hin und her bewegen und mich so von meinem Aussatz heilen. Er war zornig, er war verletzt in seinem Stolz, er schaltete auf Widerstand und er wollte am liebsten einfach wieder nach Hause gehen. Zurück dort, wo er hergekommen ist, und er sagte, schau, wenn ich mich irgendwo in einem Fluss hineintauchen sollte, warum dann nicht bei mir zu Hause? Dort sind die klaren, guten Flüsse, in einem trüben Gewässer wie den Jordan. Ich muss nicht die weite Reise auf mich nehmen, um da im Jordan mich unterzutauchen. Seine Diener bearbeiteten ihn dann und sagten, willst du nicht diese kleine Aufforderung, Anweisung, die dir Elisa gegeben hat, einfach machen? Du würdest ja auch viel Größeres machen, wenn er um viel Größeres gebeten hätte. Naaman lässt sich umstimmen, fuhr zum Jordan, tauchte sich 7-mal unter und in dem Moment wurde er gesund. Der Aussatz war weg und seine Haut war vollkommen rein. Naaman kehrte zu Elisa zurück und dieses Mal trifft er Elisa. Und Naaman sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Habt ihr in diesem Bericht das göttliche Aber entdeckt? Es ist manchmal versteckt. Es versteckt sich in der Gegenüberstellung von Naamans Erwartungen, wie sein Problem zu lösen ist und der Anweisung Gottes durch Elisa. Und dann auch noch durch einen Boten, sich im trüben Jordan unterzutauchen. Die menschlich nachvollziehbare, spektakuläre Handlung eines Propheten während einer ganz speziellen Zeremonie gegen das unspektakuläre Baden im Jordan. Dort versteckt sich so ein göttliches Aber. Und im Laufe unseres Lebens und sogar von unserem Alltag treffen wir haufenweise Entscheidungen, viele davon unbewusst, einige davon gut überlegt und mit vollem Verstand, den uns ja auch Gott gegeben hat, und wieder andere bringen uns an die Grenze von unserer Vorstellungskraft. Und wenn Gott in einer Situation ein Aber sagt, so bringt das uns meistens an die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Weil wir hätten es uns anders vorgestellt. Wir würden unsere eigene Geschichte anders schreiben. Wir steigen nicht ganz bei dem, was Gott immer vorhat. Wenn Gott aber sagt, holt er uns vielfach zuerst von unserem hohen Ross herunter. Wir gestehen uns ein, dass nicht alles so laufen muss, wie wir denken. Und wir gestehen ein, dass es jemanden gibt, der um alles weiß und der über allem steht. Und dieser jemand bin ich dich. Und bist nicht du. Wir möchten nun 2 kurze Stellen anschauen, um dieses göttliche Aber noch ein bisschen greifbar zu machen. Die erste Stelle ist Psalm 34. In Psalm 34 dichtet David ein Loblied für Gott, weil er kurz davor aus einer schwierigen Lage befreit wurde. Und in Verse 16 bis 19 singt David, lobpreist David: Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Menschen, die bei Gott Zuflucht suchen und wissen, dass sie nicht selbst alles im Griff haben, denen steht Gott bei. Das göttliche Aber begegnet uns dort, wo wir verzweifelt, wo wir mutlos geworden sind. Es ist ein Zuspruch und ein Versprechen Gottes, uns nahe zu sein und uns zu helfen. Doch es fordert uns auch immer wieder mal heraus, auf ihn zu vertrauen. Gottes Aber dient letztendlich zur Wiederherstellung. Er richtet das auf, was niedergeschlagen ist, und reißt das geknickte Rohr nicht ab. Eine zweite Stelle ist Jesaja 55, Vers 8 und 9. Dort spricht Gott: Meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Ein Aber ist immer auch eine Gegenüberstellung. Vielleicht kennst du das zu dieser Zeit: Ich wollte die Steuern im April noch machen, aber der April hat zu wenig Tage. Ich habe das anders geplant, aber es ist wieder anders gekommen. Diese Gedanken habe ich mir gemacht, aber Gottes Gedanken übersteigen meine Gedanken. Gottes Aber ist nicht begrenzt auf unseren Verstand und unsere Vorstellungskraft. Gottes Aber richtet sich nach seinem Willen, nach dem, was für ihn möglich ist, nach dem, was er will, und nach dem, was er als gut befindet. Also wir können festhalten: Wenn Gott ein Aber in unserem Leben ausspricht, so richtet sich sein Plan nach seinem Willen. Den wir aber vielfach erst im Rückblick verstehen. Im Vorhinein braucht es Vertrauen darauf, dass Gott letztendlich wiederherstellt und aufrichtet, was zerbrochen ist. Wir können überall wahrscheinlich in deinem und meinem Leben, in dieser Welt, aber auch in der Bibel, Beispiele für Gottes Aber entdecken. Zum Beispiel im Neuen Testament der Fischfang von Petrus. Der Fischfang, bevor Petrus Jesus nachfolgte. Jesus kam an einem Tag an den See Genezareth, das ist im Norden Israels, und er brauchte ein Boot, um vom Boot aus zu den Menschen am Ufer zu sprechen. Und das Boot war von Petrus. Und Petrus war die ganze Nacht draußen auf dem See und hat nichts gefangen. Und als Jesus fertig gelehrt hatte, sagte er zu Petrus, er soll hinausgehen und nochmals die Netze auswerfen. Und Petrus sagte zu Jesus, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Aber weil du es sagst. Er machte das und es war ein voller Erfolg. Und habt ihr das aber gehört? Ich hoffe, ich habe es zweimal gesagt. Das Spezielle ist, dass hier das Aber Gottes oder das Aber, welches Jesus aussprach, Petrus am helllichten Tag wieder auf den See hinauszuschicken und sagt, geh fischen, dass dieses Aber Gottes plötzlich zum Aber von Petrus wird. Petrus sagt, okay, dein Aber, ich mache es, weil du es gesagt hast. Das Aber Gottes wird von Petrus übernommen. Petrus hatte den Glauben, dass wenn Jesus etwas aufträgt, er ihm voll und ganz vertrauen kann. Ich sehe zwar noch keinen Sinn darin, aber weil du es sagst. Später im Leben von Petrus gab es weitere solche Situationen, wie zum Beispiel Petrus beim römischen Hauptmann Cornelius. Dort sträubt sich Petrus zuerst, unreine Sachen zu essen und im übertragenen Sinn auch mit unreinen Personen Gemeinschaft zu haben. Doch dann ließ Petrus das Aber Gottes zu und er ging zu diesem römischen Hauptmann und erlebte, wie durch den Heiligen Geist eine ganze Hausgemeinschaft zum Glauben an Jesus gekommen ist. Wir könnten auch noch die Bekehrung von Paulus miteinander anschauen. Wo Paulus das Aber Gottes, sich auf dieses Aber Gottes eingelassen hat. Oder wir könnten auch noch bei Noah schauen, dass er ein Schiff baute zur Rettung der Menschheit, ohne dass es um ihn herum Wasser hatte. Doch ein Aber übertrifft alles andere. Und Paulus beschreibt es so, und ich finde das so ein, ich finde es wirklich eine, so starken Text in 1. Korinther 1, Vers 18 bis 25. Ihr könnt es hier auch auf der Folie mitlesen. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. dass Gott sich selbst begrenzt, Mensch wird und alle Schuld der Menschheit auf sich nimmt, ist eigentlich ein scheinbar sinnloses Vorgehen. Aber genau darin zeigt sich Gottes Weisheit und Kraft, mit der er uns Menschen einen rettenden Ausweg aus der Verlorenheit zeigt. Er stellt die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder her. Er richtet auf, was niedergedrückt ist. Und er übersteigt mit seinem Tod und seiner Auferstehung unsere Vorstellungskraft bei weitem. Sein Aber ist gesetzt, unverrückbar und ewig. Doch schlussendlich führt es uns zu einer Frage, die wir uns alle stellen müssen. Lasse ich das göttliche Aber in meinem Leben zu? In erster Linie geht es darum, dieses göttliche Aber in Bezug auf die eigene Lebensführung zuzulassen. Halte ich noch an meinen eigenen Stärken und Weisheit fest oder vertraue ich mein Leben der Führung Gottes an? Das ist ein Entscheid, den man einmal trifft, aber den es immer wieder zu bestätigen lohnt. Vereinfacht gesagt, sehr vereinfacht gesagt, können wir es mit einer Autoanschaffung vielleicht vergleichen. Du überlegst dir, welches Auto, welcher Typ, welche Marke du kaufen willst, entscheidest dich dann für eines, gehst hin zum Autohändler, kaufst es, stellst es in deine Garage und es bleibt dort. Und du brauchst es nicht. Wochen vergehen und du rührst es nicht an. Es ist neu, es ist gut, es ist brauchbar, du kannst damit fahren. Es hat alles, was du brauchst. Aber du stellst es einfach hin. Genauso kann es mit unserer Entscheidung auch mit Jesus gehen. Wir entscheiden uns für Jesus, vielleicht in einem Hoch, oder wir sagen, ja, Jesus, du bist alles, ich will mit dir unterwegs sein, und drängen ihn dann an den Rand von unserem Leben. Irgendwo hin, stellen ihn ab. Unsere Gedanken, unsere Weisheit, unsere Kraft, das alles zuerst. Jesus auf der Seite, irgendwo. Wir brauchen ihn doch nicht. Was wäre, wenn Naaman nicht in den Jordan gegangen wäre? Wie wäre diese Geschichte ausgegangen? Was wäre, wenn Petrus mit dem Boot nicht mehr hinausgefahren wäre? Was wäre, wenn Paulus weitergemacht hätte wie vor seiner Begegnung mit Jesus? Was wäre, wenn Noah nur ein Floß gebaut hätte oder gar nichts? Was wäre, wenn wir die Nachricht von Jesus Christus, der am Kreuz sein Leben für unsere Rettung gab, hören, sie aber gleichgültig auf die Seite schieben? Was wäre, wenn Jesus uns führen will, wir ihn aber nicht lassen? Was wäre, wenn wir das göttliche Aber nicht zulassen? Und was wäre, wenn wir das göttliche Aber in unserem Leben zulassen? Das göttliche Aber ist für uns nicht immer einfach, mit unserem Verstand zu verstehen oder zu fassen. Vielleicht kämpfst du gerade mit etwas in deinem Leben, das du nicht verstehst. Oder du hast ein Leiden, das dich einschränkt und du dir diese jetzige Zeit, in der du bist, ganz anders vorgestellt hast. Manchmal sind wir mit unserem Latein am Ende. Wissen wir nicht weiter, wissen wir auch nicht warum. Doch Gottes Aber misst sich, Gott sei Dank, nicht an unserem Verstand, sondern an seinen Möglichkeiten, an den Möglichkeiten von Gott selbst. Und in den ganz unterschiedlichen Situationen haben Naaman, Petrus, Paulus und viele weitere auf Gott vertraut und daran geglaubt, dass er den Ausweg aus ihrer Lage kennt. Sie haben sich dazu entschieden, dem Aber Gottes mehr zu vertrauen als ihren eigenen Gedanken. Und auch in deinem und in meinem Leben gibt es so Aber Gottes, die uns immer wieder so an Entscheidungspunkte bringen. Sei ermutigt dazu, den Wegen und Gedanken Gottes zu vertrauen. Denn er stellt wieder her und er richtet auf, was zerbrochen ist. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du stellst wieder her. Du richtest auf, was zerbrochen ist. Du kennst uns. Und du weißt, wie wir mit Unperfektem umgehen. Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und deine Möglichkeiten und Wege sind viel höher, viel anders als wir, als unsere Wege, als unsere Möglichkeiten. Vater, führ du uns an den Punkt, wo wir dürfen sagen, ich vertraue auf dein Aber. Ich lade dein Aber zu in meinem Leben. Und dort, wo ich es noch nicht im Vorhinein verstehe, dass du es führst. Und dass du gut wirst führen. Danke für die Ermutigung vom Naaman, von Petrus, von Paulus, von ja, dir, Jesus, selber, dass du das Aber gesagt hast und uns den Weg zum Vater eröffnet hast. Danke, bist du mit uns in jeder Situation, in der wir jetzt gerade drin sind. Und stärkst du uns und führst du uns. Wir wollen auf dein Aber hören und das zulassen. Amen. Wir dürfen jetzt gerade einsteigen in Arbeit.